Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon Johannes Hilje, Politik- und Kommunikationsberater, Autor verschiedener Bücher über rechte Populisten. Er hat vor 10 Jahren die Grünen in einem Wahlkampf beraten. Herr Hilje, guten Tag.
Guten Tag, Herr Gries.
Maximilian Krah entlässt also seinen Mitarbeiter, der nun in Untersuchungshaft sitzt, bleibt aber Spitzenkandidat der AfD mit Rückendeckung der Parteiführung. Ist das aus Sicht der AfD klug?
Ja, ich glaube, zum vorläufigen Festhalten der Parteispitze an Krah muss man eines wissen, nämlich dass die beiden Parteivorsitzenden Chrupalla und Weidel gestern stark unter Druck gesetzt wurden vom strategischen Zentrum der Rechtsextremen in der AfD. Der Publizist Götz Kubitschek, der hat ja gestern noch sehr spät am Abend einen Beitrag veröffentlicht, in dem er bei Krah nicht wirklich ein China-Problem erkennen wollte, aber vor allem eine Anti-AfD-Kampagne gesehen hat. Und er hat das auch mit einer Warnung an die Parteispitze verbunden, sich nicht dem Druck der Öffentlichkeit hinzugeben, dem Druck nicht nachzugeben, sondern, das hat er wörtlich so gesagt, anzugreifen und zu beißen. Das heißt also Gegenattacke gegen das Establishment.
Also Ihre Einschätzung ist so, dass die Parteiführung sich diesem Druck aus diesem strategischen Zentrum, wie Sie es gerade nannten, gebeugt hat?
Ich glaube auf jeden Fall, dass das einen Einfluss hat auf Chrupalla und Weidel, weil sie wissen, dass dieser rechtsextreme Kreis und früher sagte man der Flügel der AfD, diese Strömung der AfD ein großer Machtfaktor ist, der zentrale Machtfaktor und Machtakteur in der Partei. Mit dem will man sich nicht anlegen. Aber insgesamt sieht man so etwas wie eine strategische Ambivalenz, würde ich sagen, jetzt in der AfD, bei dem unterschiedliche Akteure auch unterschiedliche Rollen einnehmen. Also Krah übt sich ja jetzt erstmal in Unschuld. Er hat gestern auch diese Thesen von Kubitschek verteilt, nimmt sozusagen auch diese Opferrolle ein und fährt eine Gegenattacke. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite dieser strategischen Ambivalenz ist dann wiederum doch der Parteivorsitzende Chrupalla, dessen Aussagen ja doch etwas distanzierter sind, der heute auch nicht mit Krah vor der Kamera stand. Und sein zentrales Argument ist ja, dass hier schon eine Rufschädigung entstanden ist, aber es keine Beweise für ein Fehlverhalten Krahs gibt. Und das ist aber eben auch keine vollständige Solidarität mit seinen Parteikollegen, sondern meines Erachtens der Versuch, den Wählerinnen und Wählern, die man in den letzten Monaten dazu gewonnen hat, auch von etablierten Parteien dazu gewonnen hat, durch eine vermeintlich vernünftige Differenzierungsbotschaft jetzt bei der Stange zu halten.
Wenn es eine solche Vielstimmigkeit in anderen Parteien gibt, zu natürlich dann oftmals ganz anderen Themen, da geht es eher selten oder gar nicht um Spionage, aber politische Inhalte sozusagen, dann wird stets die Kakophonie beklagt und dann wird gesagt von vielen Politikberatern, eine Partei müsse irgendwie klar erkennbar in eine Richtung argumentieren und erkennbar bleiben. Warum soll das der AfD, das, was Sie jetzt an Vielstimmigkeit skizziert haben, denn nützen?
Also es liegt in der Natur der AfD, dass es immer ein vielstimmiger Chor eigentlich in der Partei ist. Das erleben wir im Grunde schon, seit es die Partei gibt. Und es wird oftmals auch dann so etwas euphemistisch mit einem Meinungspluralismus der Partei beschrieben und begründet. Aber ich glaube, es geht hier ganz klar um unterschiedliche Zielgruppen. Die Kernwählerschaft der AfD, die ist durch ein hohes Misstrauen in die etablierten Medien und alle anderen Parteien gekennzeichnet. Die glauben im Grunde mehr oder weniger alles, was die AfD sagt und glauben mehr oder weniger nichts, was die etablierten Medien sagen. Da ist diese Erzählung vom Opfermythos, von der Kampagne gegen die AfD jetzt kurz vor einer wichtigen Wahl, ist da, was auch ziehen wird, nehme ich an. Und dann gibt es aber eben diese ungesicherten Wählerinnen und Wähler und die versucht man mit diesen anderen Botschaften, die eben auch so ein bisschen ja versuchen sollen, jetzt eine Distanz zum Spitzenkandidaten aufzubauen, die will man damit erreichen und bei der Stange halten.
Also das ist aus Ihrer Sicht einzuordnen in diese Strategie der AfD von Diskursverschiebung, Normalisierung verschiedener Thesen?
Also ich glaube, erstmal, die AfD ist hier schon jetzt in Bedrängnis, ne? Die Partei ist nervös, das merkt man schon, weil es geht ja hier um richtig viel. Das Problem ist eigentlich für die Partei, dass in diesem Jahr bereits die zweite große Erzählung von ihr ins Wanken gerät. Die Massenproteste am Anfang des Jahres haben ja an ihrem Mythos gerüttelt, dass sie so die Stimme einer vermeintlich schweigenden Mehrheit sei. Und jetzt kommt eine zweite Erzählung ins Wanken, nämlich, dass sie die vermeintlich einzig patriotische Kraft sei im Parteienspektrum, weil jetzt plötzlich dieser Einfluss ausländischer Interessen nochmal ganz deutlich wird an so zwei Fällen, zwei ganz prominenten Fällen. Und ich glaube, durch Spionage für China und auch durch Propaganda für Putin wird da vielen auch klar, dass man da eigentlich so innerhalb der freiheitlichen Gesellschaft, aber so etwas wie ein, zugespitzt gesagt, Saboteur antiliberaler und antidemokratischer und antiwestlicher Interessen ist. Und das ist schon problematisch für die AfD.
Ja, aber die Umfragewerte sind ja aus Sicht der AfD nach wie vor in Ordnung.
Bis jetzt, wir wissen nicht, wie sich diese Spionageaffäre auf die Umfragen auswirken wird. Das können wir noch nicht bemessen. Und ich glaube, wir sehen ja einen Rückgang der Umfragen der AfD seit Jahresbeginn. Also seit den Korrektivrecherchen, das ist ein Effekt, aber es gibt auch einen zweiten Effekt, nämlich dass das Bündnis Sarah Wagenknecht in den Umfragen seit Anfang des Jahres mit dabei ist und mit bemessen wird. Und da sind wahrscheinlich auch einige AfD-Wählerinnen und Wähler hingegangen. Also die Partei war bei über 20% Ende letzten Jahres. Jetzt ist sie in der ersten Umfrage bei Forsa dieser Woche nur noch bei 16%. Also wir sehen schon einen Rückgang in den Umfragen. Die Gründe sind nicht ganz klar herauszustellen, weil die Effekte von solchen Rückgängen dann doch immer schwer rauszulesen sind aus den Zahlen. Aber ich glaube, die Partei ist hier unter Druck. Und die entscheidende Frage wird jetzt eigentlich sein, setzt sie sich mit ihrer Deutung durch oder nicht gegenüber der Kernklientel? Da ist es wahrscheinlich, hat sie eine gute Chance, aber gegenüber diesen neu hinzugewonnenen Wählern, da muss sie wahrscheinlich kämpfen um deren Stimmen.
Mhm. Entspricht dieses Verhalten, was wir oder diese Strategie, die wir heute, gestern sehen auf Seiten der AfD, auch der Strategie, die sie im Fall Bistron anwendet?
Ja, das würde ich sagen, ist ganz ähnlich. Also da haben wir auch einerseits den Herrn Bistron, der ja erstmal auch sagt, er habe nie Geld angenommen, er habe sich nicht falsch verhalten. Er macht ja überhaupt keinen Hehl daraus, dass er pro-russische Botschaften und Positionen verteilt oder verbreitet und vertritt. Er hat mal selber gesagt, die AfD sei ein Kommunikationskanal für den Kreml in Deutschland. Aber er behauptet eben, er hätte kein Geld angenommen und auch deswegen sei er ein Opfer einer Kampagne. Aber auch bei Chrupalla sieht man wiederum diese Distanzierung. Der hat das ja auch am Sonntag bei Karin Mioska gesagt, dass er erstmal Beweise sehen will und er hat auch keine vollständige Rückendeckung gegenüber Herrn Bistron geäußert. Also auch da, finde ich, sehen wir eigentlich diese Doppelbotschaften von Parteispitze und dann anderen Akteuren aus der Partei.
Sagt Johannes Hilje, Kommunikations- und Politikberater. Herr Hilje, danke für Ihre Zeit heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
Ich habe zu danken. Schönen Tag noch.